weil natürlich das Leben von Menschen sich unterscheidet und wenn wir das nicht so einmal quer durch die Bibel lesen, dann denken wir, naja, dem einen oder anderen passiert das ja nicht meine Situation. Aber wir werden finden, dass es immer wieder solche Herausforderungen gibt. Sehr unterschiedlich. Und ich bin sicher, dass Gottes Geist das in unser Herz hineinpflanzt, damit wir wissen, was unsere Herausforderung ist, womit Jesus uns herausfordert. Wir fangen mal an. Lukas 5, Ab Vers 1. Wer braucht eine Bibel? Einmal kurz die Hand hoch. Kriegt eine mit Gedanken. Es begab sich aber, dass sich die Menge zu ihm drängte, zu hören das Wort Gottes. Da stand er am See Genezareth. Und er sah zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Das heißt, die hatten die ganze Nacht gearbeitet und waren natürlich morgens nach der Nachtschicht auch noch beschäftigt. Haben wahrscheinlich mit einem halben Ohr zugehört und sich aber normalerweise auf ihre Arbeit konzentriert. Da stieg er in eines der Boote, das Simon gehörte, und er bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Damit war seine Arbeit unterbrochen. Und er setzte sich und leerte die Menge vom Boot aus. Damit war Simon gezwungen, zuzuhören. Ich weiß nicht, wer von uns sowas schon kennt. Dass Gott einfach so ins Leben reinkommt, wenn man eigentlich beschäftigt ist. Und ganz was anderes macht, als wir uns das vorgenommen haben. Ich sage, das ist nicht nur der Anfang so. Das kann uns fast jeden Tag passieren. Und bitte ärgert euch nicht darüber, sondern nutzt mal solche Chancen. Wenn Gott unsere eigenen sinnvollen Pläne durcheinander bringt. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon: Fahr hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete und sprach: Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Und deswegen habe ich jetzt keine Lust mehr und will nach Hause, weil meine Frau schon mit dem Frühstück war. Hat er gesagt? Sondern? Aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische, die ihre Netze begannen zu reißen. Und so weiter. Was ist die eigentliche Herausforderung, die Jesus für den späteren Petrus hat?
Was ist die eigentliche Herausforderung, was?
Für den, der später Petrus heißt.
Nein, überhaupt nicht. Darauf zu sagen. Also, er hätte ja auch einfach sagen können, so ganz ehrlich, wir haben es die ganze Zeit gemacht, hier ist nach Hause.
Naja, das ist mehr hier die deutsche Mentalität. In Asien ist das ein bisschen anders. Also dort ist man respektvoll. Ich habe heute früh gerade wieder mit Taiwan telefoniert und da haben wir uns über die kulturellen Unterschiede ausgetauscht. Die Deutschen sind so frech. Ich glaube, die würden sagen, ich habe jetzt keine Lust mehr. Gewerkschaftliche Pause, 8-Stunden-Tag und Schluss jetzt. Ich sage das wirklich. Das mag durchaus eine Errungenschaft sein, aber das stört das Wirken Gottes.
Also mir fällt noch ein, der Petrus kann ja dann nicht auf seinen Verstand zu vertrauen, sondern auf das, was Gott tun wird.
Und der Verstand sagt, was Gott tun wird,
nicht auf den Verstand zu hören, sondern auf Gott zu hören.
Da weiß er noch nicht, dass Gott zu ihm redet.
Okay.
Ich sage das immer. Wenn Gott zu uns redet, bin ich mir sicher, dass wir das nicht immer wissen. Dass wir das erst hinterher merken. Erst als ihnen die Netze gerissen sind vor Menge an Fischen und sie wieder zurückgekommen sind ans Land, fällt er auf die Knie und sagt: Ja, ich bin der Falsche, ich bin ein sündiger Mensch. Die Herausforderung, vor die Jesus ihm stellt: Fahre hinaus, wo es tief ist. Da kannst du normalerweise keine Fische fangen. die ein bisschen Ahnung hat. Die Schwärme sammeln sich am Ufer, wo das Wasser warm ist, wo sie viel Futter finden. Gott wird uns herausfordern, Dinge zu machen, die auch gefährlich sind. Das, was Petrus im Laufe seines Lebens oder seiner Nachfolge mit Jesus lernt, hat hier seinen allerersten kleinen Schritt. Ein anderer war dann auf dem stürmischen See zu fahren, wo sie sicher sind, sie gehen dort unter. Eine nächste Herausforderung ist, Herr, wenn du es bist, sage mir, dass ich zu dir komme, auf diesem aufgewühlten Wasser zu laufen. Naja, aufgewühlt, also da, wo Jesus laufen konnte. Eine andere Herausforderung war, sich zu Jesus zu bekennen, wo er dann von allen verachtet und verurteilt worden ist. Eine andere war, nicht zurückzugehen in seinen alten Beruf und seine Berufung als Menschenfischer ernst zu nehmen. Und eine andere war, später, sich nicht mehr selbst zu gürten, sondern sich gürten zu lassen, und zwar, um dann verkehrt worden gekreuzigt zu werden. Ich hoffe, das ist uns bewusst, dass Gott uns Herausforderungen stellt, die am Anfang schon nicht die allerbequemsten sind, die im Laufe unseres Lebens nicht weniger werden. Zweites Beispiel. Erste Mose 12. Wieder vom ersten Vers an. Und der Herr sprach zu Abram: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen, will dich segnen und dir einen großen Namen machen, und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abram aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot zog mit ihm. Abram aber war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. Ich sage das mal, vielleicht zuerst meiner Generation, die sich so jetzt auf die Rente vorbereitet. Wir haben das heute ganz klar. Wenn man in das Renteneintrittsalter kommt, dann will man keine neuen Herausforderungen. Schluss, nur noch, wozu ich ein bisschen Lust habe. Möglichst keine Entscheidung mehr treffen. Ich war gestern Abend in Berlin. Und den hat er weggebracht. Und war dann in so einer Obdachloseneinrichtung. Und da hat jemand Wache geschoben. Ehrenamtlich. Renten. Ständige Bauch. Er hat uns gut beraten. Wir haben eine längere Zeit miteinander verbracht. Wir haben uns dann bei ihm bedankt. Und gesagt, es ist wirklich viel wert, wenn man im Ehrenamt für eine Arbeit macht. Naja, das war ich. Krieg 55. Mein Sohn ist hier Sozialarbeiter und der hat mir den Job versorgt. Ich kann nichts entscheiden. Aber er war noch nicht ganz so alt wie Abraham. Das ist aber kein Einzelfall. Der war noch älter, als er sich auf den Weg machen musste. Wer war denn noch älter als dieser Rentner, als er sich ebenfalls von Gott auf den Weg gesandt wusste? Na gut, das ist schön. Der war wenigstens an Ort und Stelle. Wie alt? Noah? War. 500.
Ja, Entschuldigung.
Nein.
500.
Mose war 80. Als Mose geschickt wurde, das Volk Israel aus Ägypten rauszuziehen, war er 80 Jahre alt. Also noch ein bisschen. Über das von der Alterzeit. Ich sage das wirklich, das sage ich ernsthaft, dieser etwas älteren Generation Inbox und auch denen her im Internet, die das hören werden, rechne nicht damit, dass Gott irgendwann keine Aufträge mehr hat. Herausforderung, das ist nicht nur ein Auftrag, das ist eine Herausforderung. Gott redet zu diesem Mann. Das war noch nicht zu spät. Dann begann eigentlich erst das Wertvolle seines Lebens. Bis dahin war er nur relativ reich geworden. Also, das war auch vorher kein fauler Mann gewesen. Aber das alles hinter sich zu lassen, seinen Besitz, sein Haus, seine Verwandtschaft und sich in ein Land zu bewegen, was Gott ihm noch nicht mehr von mir gesagt hat. Einfach loszugehen. Wer sich ein bisschen auf der Landkarte auskennt. Seine Heimat war im heutigen Kuwait. Und das Land Haran ist im nördlichen Syrien oder in der mittleren Türkei. Das heißt, es war eine sehr weite Wanderung durch den Irak und durch das heutige Kurdengebiet bis in das Land Haran. Und da war er noch nicht am Ende. Da hat er sich niedergelassen, da war sein Vater noch mit dabei. Also er hat sein Land verlassen und die Verwandtschaft kam mit. Und Gott hat gewartet, bis die dann das Zeitliche gesegnet hat. Dann redet Gott weiter. Und er führt ihn dann südlich. In das Land, was ihm zeigen will. Das heute das Land der Nachkommen Abrahams ist. Und er lebte dort als Fremde. Diese Herausforderungen, die sich dieser Mann gestellt wusste, haben bis zum Ende seines Lebens nicht aufgehört. Da kam dann diese Geschichte mit der zusätzlich, also mit der Nebenfrau, weil Gott ihm ja Nachkommen versprochen hatte und die kam dann nicht und seine Frau war längst über das Alter raus, wo sie gebären könnte. Und dann hat er Hagar genommen und dann gab es dann Stress mit Ismael. Und dann gab es den Stress mit seiner Frau, das ist ja bestimmt nicht das einzige Mal gewesen. Sag ich mal, den frisch Verheirateten. Das ist nicht mal wirklich mit ein bisschen Stress. Das gehört dazu. Und dann gab es eine Lösung. Und Gott hat sein Versprechen gehalten. Und dann kam die nächste Herausforderung. Geh, opfere deinen Sohn. Das waren dann die wirklichen Glaubensschritte. Wenn Gott uns herausfordert, das möchte ich uns mitgeben für die vor uns liegende Zeit. Wenn Gott uns herausfordert, denk nicht, dann du stellst dich der Herausforderung, dann hast du das in der Tasche. Dann bereitet das dich auf die nächsten und in der Regel größeren Herausforderungen. Und das ist nicht mit Altersgrenzen. Drittes Beispiel. Matthäus 9. Da fangen wir ein bisschen später an, nach Vers 10. Und es ist eine etwas längere Geschichte, die auch noch ineinander geschachtelt ist. Und es begab sich, als er zu Tisch saß im Hause, nochmal Matthäus 9, Vers 10. Siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Als das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum isst euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Als das Jesus hörte, sprach er, nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das heißt. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Steht im Propheten Hosea, Kapitel 6, Vers 6. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Herausforderung Nummer 1. Hier betrifft es Jesus selbst, der uns vorangegangen ist, der in uns lebt und der uns ein Beispiel hinterlassen hat. Ich will uns diesen Text einmal unter diese kurzen Bedrängnis, die uns so begegnet, weitergeben. Ich weiß nicht, ich glaube, dieser Text wird nie als ganzes Kapitel gelesen. Sondern immer nur abschnittsweise. Oder zumindest gepredigt. gelesen, kann man lesen, kann man verschiedene Namen. Dieser Text hat innerhalb weniger Stunden eine Herausforderung erfahren. Die erste ist, warum lässt du dich mit Zöllnern und Sündern ein? Heute würde man sagen, mit Schwurblern und Corona-Leugnern. Oder Demokratiefeindlichen oder irgend so wie die Masse redet. Also, warum bist du mit denen in Verbindung, die nicht zur Mehrheit gehören? Auf die man mit Verachtung herabschauen darf. Das wird Jesus von uns verlangen. Er hat sich nicht geändert. Er ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Und diese Rechtgläubigen, diese Pharisäer, haben nicht mal Jesus selber gefragt. Die wussten, die kriegen eine richtige Antwort. Sie haben das hintenrum gemacht. Warum ist euer Meister mit den Zöllnern unterwegs? Warum lasst ihr euch von jemandem was sagen, der doch so erkennbar daneben liegt? Das ist die Kerninformation. Und Jesus antwortet selber. Und er antwortet mit einem Wort, was sie zum Schweigen bringt. Lernet, was es heißt. Ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Ihr Lieben, es gibt so viel Christliches, so viel Werbung für Projekte, für Kollekten. So viel Mühe macht man sich, um dieses oder jenes auszurichten. Und Gott ist nicht an diesen Dingen interessiert, sondern an Barmherzigkeit, an der Beziehung zwischen Menschen, die das nötig haben, weil sich sonst niemand um sie kümmert. Gebe Gott, dass wir solche Leute bleiben, die sich herausfordern lassen, wirklich zu tun, was wir wollen. Dass wir uns nicht mit den Sachen zufrieden geben, was sowieso andere machen oder alle machen oder was man gerne macht, sondern dass wir uns herausfordern lassen, uns auf die einzulassen, die sonst niemand hat. Die Zöllner und Sünder waren ausgeschlossen. Ob das wirkliche Sünder waren, ob sie aus Gottes Sicht wirklich verdammenswert waren, das klärt Jesus an anderer Stelle. Ja? Der Pharisäer und der Zöllner, die in den Tempel gehen, der eine, oh Gott, ich danke dir, dass ich so gut bin. Ich mache das und das und das und dass ich nicht so bin wie dieser Zöllner. Und der wagt seine Augen nicht aufzuheben, steckt sie in die Brust und sagt, oh Gott, sei mir Sünde gnädig. Und Jesus sagt, der ging gerechtfertigt gegenüber dem anderen. Das heißt, Barmherzigkeit. Das heißt, Menschen in den Blick zu nehmen, die in wirklicher Not sind, auch in gewissen Schritten. Damit fängt aber diese Herausforderung für Jesus gerade erst an. Da kamen die Jünger des Johannes zu ihm, alles in denselben Situation. Und sprachen, warum fasten wir und die Pharisäer so viel und deine Jünger fasten nicht? Jesus sprach zu ihnen, wie können die Hochzeitsgäste Leid tragen, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es wird aber die Zeit kommen, dass der Bräutigam von ihnen genommen wird, dann werden sie fasten. Niemand flickt ein altes Kleid mit einem Lappen von neuem Tuch, denn der Lappen reißt doch wieder vom Kleid ab und der Riss wird schlimmer. Man füllt auch nicht neuen Wein in alte Schläuche, sonst zerreißen die Schläuche und der Wein wird verschüttet und die Schläuche verderben. Sondern man füllt neuen Wein in neue Schläuche, so bleiben beide miteinander halten. Was mich an dieser Situation herausfordert, ist, wie Jesus in einer Abfolge von unterschiedlichen Herausforderungen souverän und durch Gottes Geist geführt reagiert. Eben kriegt er noch um die Ecken von den Pharisäern was vorgepackt. Im nächsten Moment kommen die ganz Frommen und sagen, ja, wir sind doch solche Fastenden und deine Leute nun gar nicht. theologische Frage mit ein. Er antwortet, und er antwortet so, dass er ihnen eine Aufgabe gibt. Wisst ihr? Ich finde, ist jemandem aufgefallen, was für eine Herausforderung er gibt? Johannes, der als Nasier keinen Wein trinkt, dessen Jünger genau diesen abstinenten Weg gehen, denen gibt er die Aufgabe mit dem Wein und den alten und neuen Schläuchen. Wisst ihr, was das heißt? Diese ganze äußerliche Nachahmung stellt Jesus in Frage. Ich sage das auch bewusst. Gott hat uns ebenfalls gerufen in diese Nasirtum. Aber wir kommen daneben, wenn wir das nur als äußerliche Prägung so weitermachen. Auch uns stellt er vor die Herausforderung, uns mit Wein und alten Fläuchen aufgewärmt auseinanderzusetzen. Das heißt, mit Sachen, mit denen man sich naturgemäß lieber nicht beschäftigt. Damit haben wir nichts zu tun. Was bedeutet das? Wenn wir den Herausforderungen unserer Zeit angemessen begegnen würden, so wie Jesus das immer getan hat, dann funktioniert das nicht, wenn wir uns selber Denkverbote auferlegen, sondern dann werden wir herausgefordert sein, uns auch mit unbequemen, unangenehmen, gar nicht auf uns bezogenen Sachen auseinanderzusetzen. Ich denke nicht, dass das ein Zufall ist, sondern dass Jesus den Johannesjüngern ausgerechnet ein alkoholisches Beispiel gibt. Heißt nicht, dass sie trinken sollen, sondern dass sie einfach sich mit der Sachen beschäftigen müssen, statt in Traditionen zu laufen. Und eine der Traditionen war ihm zu fasten. Warum? Weil er aß ja nur Heuschrecken und wilden Honig. Und wenn einer fromm ist, ihr kennt das doch nicht. Ihr kennt, egal in welche Gemeinde oder in welchen gemeindlichen Aufbruch ihr geht, überall werden Traditionen gepflegt oder gibt es Menschen mit einer speziellen Berufung? Johannes hatte diese klare Berufung, ganz klar. So wie Simson früher oder die Propheten. Klare Berufung. Aber es gibt immer diesen Ansatz, dass man das dann wiederholt und denkt, man kommt dadurch in diese Berufung. Und Jesus schüttelt diese Leute da auf. Fordert sie heraus in einer direkten Abhängigkeit mit Gott und seinem Geist zu leben. Und den unmittelbaren Herausforderungen ihrer Umgebung sich zu stellen, statt Traditionen zu pflegen, wenn die noch so fromm sind und an anderen Stellen oder zu anderen Zeiten auch noch so notwendig sind. Und das fordert uns heraus. Wirklich, wenn wir nicht so lebendige Nachfolger sind, wird genauso das Leben an anderen Stellen. Dritte Herausforderung. Als er dies mit ihnen redete, also während er noch, ich sag mal, die zweite Gruppe mit ganz anderen Aufgaben vor sich hat, siehe, da kommt einer der Obersten, fiel vor ihm nieder und sprach, meine Tochter ist eben gestorben, aber komm und lege deine Hand auf sie, so wird sie lebendig. Und Jesus stand auf und folgte ihm mit seinen Jüngern. Verlässt er das, wo er gerade gewesen ist, kümmert sich nicht mehr um die Leute, die Lehre von ihm wollen, sondern hat jetzt eine Herausforderung, wo er persönlich gefragt wird. Ich frage mal so, kriegen wir das hin, wenn wir mitten in einem Projekt sind, andere holen uns schon da raus und holen das nächste aus uns heraus und dann kommt der dritte und wir wechseln dann nochmal? Oder sagen wir, Moment mal, ich bin jetzt so beschäftigt, kann ich gerade nicht. Also, hast du nicht in meinen Zeitplan, es geht überhaupt nicht. deine Tochter ist zu einem ungünstigen Zeitpunkt gestorben. Ich komme dann mal, wenn die nächste gerade krank ist. Oder hätte es eben eher kommen sollen. Pass nicht, ich gucke da mal hier, so viele sind um mich herum. Naja, wir rufen dann wahrscheinlich die 110 oder 112 oder 55. Aber es gibt genau diese Herausforderung auch für uns. Ist euch das bewusst? Ich war gestern im Krankenhaus, hab hier den Jens abgeholt. Da rennen die Leute und Gott fordert mich heraus, auf den einen oder anderen zuzugehen und viel zu beten. Ich muss sagen, ich tue mich damit schwer. Ich weiß, dass das mein Dienst ist. Ich weiß, dass das seit 12 Jahren, dass Gott was Neues angefangen hat. Und ich tue das hin und wieder, aber dieses Direkte ist für mich eine echte, schwierige Herausforderung. Gott sei Dank, ich lerne das heute für mich selber. Noch unmittelbar. Immer dann, wenn solche Situationen kommen, direkt darauf zu reagieren. Ihr geht mit den Jüngern und siehe, vierte Herausforderung. Eine Frau, die seit 12 Jahren den Blutfluss hatte, trat von hinten an ihn heran, berührte den Saum seines Gewandes, denn sie sprach bei sich selbst, wenn ich nur sein Gewand berühre, werde ich gesund. Da wandte sich Jesus um und sah sie und sprach, sei getrost, meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. Und die Frau wurde gesund in dieser Stunde. Er hat nicht gesagt, meine Gute, kannst du nicht mehr warten, ich bin doch jetzt schon so übermäßig beschäftigt. Ich bin gerade auf dem Weg zu einem Kind, das braucht als erstes Hilfe. Warte mal, du hast doch schon 12 Jahre gewartet. Versteht ihr? Diese verstandesgemäßen Argumente, das ist ja normalerweise das, was einem zuerst einfällt, kommen bei Jesus nicht vor. Wirklich. Es ist was anderes, im Geist zu reagieren oder aus dem Verstand. Ich sage nicht, dass wir uns im Verstand beiseite legen. Aber er ist bestenfalls eine Funktion unseres Geistes. Das Innerste ist die Herausforderungen, die das Leben mit sich bringt, die der Alltag sind, die uns in der Nachfolge Jesu begegnen, unmittelbar anzufassen. Er nimmt sich die Zeit. Er muss nicht große Bebetung machen oder Dämonenaustreibung oder Sündenregister abfragen. Er bestätigt ihr, Glaube reicht, um das zu kriegen, was sie erwartet. Und geht weiter, und als Jesus in das Haus des Obersten kam und sah die Flötenspieler und das Getümmel des Volkes, sprach er, geht hinaus, denn das Mädchen ist nicht tot, sondern es schläft. Und sie verlachten ihn. Als aber das Volk hinausgetrieben war, ging er hinein, ergriff es bei der Hand, da stand das Mädchen auf, und diese Kunde erscholl durch das ganze Land. Diese Sache, diese dritte Sache, hat hier die vierte Herausforderung. Er ging. Das war also keine Sache, die man einfach nur per Befehl macht. Hätte er machen können. Der Oberste bittet ihn aber zu kommen und seine Hand aufzulegen. Er benutzt seine Hand, um das Mädchen hochzuholen. Diese Handauflegung, wie sich der Oberste vorgestellt hat, hat in der Form nicht stattgefunden. Ich sage nochmal, Jesus ist von uns nicht zu manipulieren. Wir können alles im Glauben von ihm erbitten, aber wir können nicht sagen, was er zu machen hat und wie er es macht. Und umgekehrt, wenn wir im Auftrag Jesu unterwegs sind und er in uns ist, hat keiner uns zu sagen, wie wir das machen, wenn es nicht Gottes Geist ist, dazu kommt. Das ist Autorität im geistlichen Leben. Gott sei Dank, dass ich so viele Jahrzehnte in der Nachfrage habe, dass ich das nach und nach lernen kann. Und ich möchte euch jungen Leuten Mut machen, geht diese Schritte, aber rechnet damit, dass die Herausforderungen übermenschlich sind. Warum? Weil die Kraft Gottes in uns übernatürlich ist. Nochmal. Die Herausforderungen unseres echten Dienstes sind übermenschlich. Aber wir können ihnen begegnen, weil die Kraft Gottes in uns übernatürlich ist. Und sie verlachten ihn. Und er regte sich darüber auf und sagt, wie können Sie das verspotten, wo ich das doch besser weiß, oder? Ich sage euch das, ihr Lieben. Wenn ihr im Dienst Gottes seid, ihr müsst nicht auf jede Dummheit der Menschen reagieren. Lasse einfach. Lass. Lachen, lachen. Müssen wir damit rechnen. Wenn wir in Gottes Wegen laufen, müssen wir damit rechnen, dass Leute das nicht unbedingt begrüßen oder würdigen oder uns dafür ehren. Lasse lachen, hat einen Vorteil. Wir versuchen gar nicht erst die Ehre auf unsere Schulter zu legen. Die gehört sowieso dem anderen. Er trieb sie hinaus. Er lässt also den Krach dort nicht zu. Getümmel. Kennen wir eher nicht so sehr. Aber ich habe das erlebt in Rumänien bei den Zigeunern. Da wird richtig Bambule gemacht. So, geht es da. Klagefrau in Afrika. Also schon beim Verkehrsunfall. Da wird nicht geweint, wenn man jemand verloren hat. Dann weint die ganze umstehende Menge richtig aus. So. Gibt es unterschiedliche Formen? Auch das, ihr Lieben, wie, das ist keine Traurigkeit, was wir hier haben. Das ist Kultur, kulturelle Prägung. Kann man daran merken, dass die eben noch professionell betraut haben, im nächsten Moment, den Jesus verlachen, wer sagt, geschlüpft ist. Diese Umgang mit unechten Gefühlen möchte ich euch wirklich Mut machen, dass ihr sorgfältig darauf achtet. Wenn jemand wirklich traurig ist, kann sein, der kann das gar nicht äußern, dass ihr auf das achtet. Dass ihr das wahrnehmt mit eurem Herzen. Da gehört Trost hinein oder Hoffnung oder in diesem Fall Heilung. Erweckung. Wiederherstellung. Jesus geht nicht erst hin und kontrolliert und sagt, ich möchte mein Beileid ausdrücken, aber es ist eigentlich nicht so schlimm, im Namen des lebendigen Gottes das Mädchen lebendig werden. Er ist nicht gebunden an diese religiösen oder kulturellen Formen. Sag ich wieder allen, die in den Dienst gehen. Ihr seid nicht gebunden an religiöse oder kulturelle Formen. Geht in der Kraft bisher. Und ich weiß, wie herausfordernd das ist, mal für Kranke zu beten. Ich erinnere mich, Leo war gerade geboren. Da war zwar eine ganz schlimme Infektion, Hirnhautentzündung, tödlich für Babys. Und ich kam erschöpft von erst meiner Arbeit und dann meinem ehrenamtlichen Dienst nach Hause, 1986. Und bin halbtot ins Bett gefallen und mein Vater hat mir gesagt, unser Baby ist krank. Ja. Herr Jesus, unter deine Hand. Amen. Beim Einschlafen, total fertig. Meine Frau steht auf gegen ihre Gewohnheit gebrauchtet, ist ja immer ein Frühschläfer gewesen. Geht an das Bett von dem Kind. Legt sich hin, nächstes Mal brauche ich wieder einschlafen. Gefühlt 5 Minuten später wieder auf. Beim dritten Mal, ich sag, was ist denn mit dir? Weinst du, ich habe Angst, dass es hinstellt. Ich bin hoch. Weil wir an diesem Morgen gelesen hatten, Jesaja 58. Und ich sage es. Ja, wir haben doch gerade gebetet. Wieso hast du Angst? Naja. Und sie sagt mir etwas, wo ich zur Zeit meiner Kindheit gebunden war. Du hast doch gesagt, weil ich das und das mache, oder wenn du das und das machst, du machst so und so lange, bis ein Kind stirbt. Unheilvolles Reden. Das ist das eine der wenigen Dinge, die ich in meinem gläubigen Elternhaus als Belastung mitgekriegt habe. Unheilvolles Reden. Das war so die Methode, wie man Druck abgebaut hat. Und ich habe das übernommen, das habe ich selber gehasst, als Kind schon und als Jugendlicher erst recht. Und später, wenn ich unter Druck kam, genauso geredet. Und an dem Morgen hatten wir gelesen, welche das unheilvolle Reden aus dem Mund liegt. Dann will ich auf dein Wort, Jesaja 58. Müsst ihr einmal lesen, das ist das Fastenkapitel. Und ich bin sofort aufgestanden, habe mich neben mein Bett gekniet, habe gesagt, Herr Jesus, bitte vergib mir. Von heute an will ich das lassen und nehme ich das ernst. Nie wieder soll das über meine Lippen kommen. Die habe ich in mein Bett gelegt und am nächsten Morgen war das Baby gesund. Und in der Umgebung sind Kinder beide gestorben. Es gab zu der Zeit keine Rettung. Keine Antibiose oder irgendwas, was bei diesem Baby, bei dieser Narkose angeschlagen hat. Und unser Kind war am nächsten Morgen gesund. Von 40 Fieber am Abend bis zum nächsten Morgen. Und ist gesund geblieben. Ihr Lieben, das meint es. Herausforderungen, in die Gott uns stellt, ernst zu nehmen. Und damit zu rechnen. Mit dieser Erfahrung, was es bedeutet, in Vollmacht zu beten, habe ich viel mehr Schritt für Schritt gelernt, Gottes Wort ernst zu nehmen. Zuerst für mich und dann es über andere auszusprechen. Und es verändert das Leben. Und als Jesus von dort weiterging, folgten ihm zwei Blinde, die sehen. Fünfte Herausforderung von einem Moment auf den nächsten. Da würde man sagen, Menschenskinder, 8-Stunden-Tag muss doch irgendwann mal Ende sein. Und er hat dafür ja nicht mal Geld gekriegt, also ist das höchstens eine Teilanstellung gewesen. Ihr Lieben, ich weiß nicht, wem es von uns so geht. Wir wünschen uns auch, dass mal irgendwann der Druck aufhört. Um zwei warten mal, ist noch nicht bald Feierabend? Wenn wir in der Nachfolge Jesu sind, rechne damit, dass dein Tag nicht dann endet, wenn du gerade schon genug gemacht hast im Vergleich zu anderen. Gott fordert uns heraus. Weil dieser Jesus, von dem wir hier lesen, ist der Christus in uns. Die Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Dieselbe Kraft. Dieselbe lebensverändernde Autorität ist uns geschenkt. Das bedeutet, wir werden auch denselben Herausforderungen ausgesetzt. Als Jesus von dort weiterging, folgten ihm zwei Blinde, die schrien, du Sohn Davids, erbarme dich unser. Als er aber ins Haus kam, traten die Blinden zu ihm. Und Jesus sprach zu ihnen, glaubt ihr, dass ich das tun kann? Da sprachen sie zu ihm, ja, Herr. Da berührte er ihre Augen und sprach, euch geschehe nach eurem Glauben. Ihre Augen wurden geöffnet und Jesus bedrohte sie und sprach, seht zu, dass niemand erfahrt, weil sonst kommen die Nächsten schon mit angeschossen. Aber sie gingen hinaus und verbreiteten die Kunde von ihnen in diesem ganzen Land. Als diese nun hinausgingen, siehe, da brachten sie zu ihm einen Menschen, der war stumm und besessen. Sechste Sache. Und noch was. Was Jesus sagt, ist richtig. Und trotzdem haben die Leute schon. Wenn er sagt, Ruhe, das war für euch, blabt das nicht nach draußen, dann musst du damit rechnen, dass Menschen sich trotzdem nicht daran halten. Ist einfach so. Ist so. Mag uns gefallen oder nicht. Das ist nicht das einzige Mal. Ja? Es gibt Leute, zu denen hat Jesus gesagt, geh, verkündige. Die machen es nicht. Und er hat anderen gesagt, halt die Klappe. Und sie machen es nicht. Wir müssen damit rechnen, dass Leute, auch denen in der Kraft Gottes geholfen wird, nicht tun, was ihnen gesagt wird. Ist so. Gefällt uns nicht. Es ist so. Diese Informationen sind für uns. Ja, dass wir uns nicht, dass wir nicht frustrieren und sagen, okay, wenn es hier so gegangen ist, wie soll es uns, warum soll es anders oder besser gehen? Sie gingen hinaus, verbreiteten die Kunde von ihnen in diese ganzen Gegend. Als diese nun hinausgingen, siehe, da brachten sie ihm einen Menschen, der war stumm und besessen, da der Dämon ausgetrieben war, redete der Stumme. Und das Volk verwunderte sich und sprach, sowas ist noch nie in Israel gesehen. Aber die Pharisäer sprachen, durch den Obersten der Dämonen brachte der Dämon aus. Und das kannst du in anderen Evangelien nachlesen, was er darauf sagt. Dass das nämlich Lästerung des Geistes Gottes ist und nicht vergeben wird. Das heißt, hier hört es auf. Und Jesus zog umher an alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen predigt. Das war alles nicht am, das war dann nicht mehr am selben Tag. Das heißt aber, mit dem, was wir hier in Vers 14 lesen, hat der Tag für Jesus noch nicht geendet. Kannst, wie gesagt, den anderen Evangelien lesen, muss man nachgucken. Markus 2 oder Lukas 5. Kann sie die Parallelstellen sehen. Und dort wird deutlich, der Dienst war noch nicht mal zu Ende. Und das ist ein Tag, was wir lesen. Wenn wir also um ein langes Leben bitten oder unseren Brautpaaren ein langes Leben wünschen miteinander, dann wisst ihr, was auf euch zukommt. Schön viele Aufgaben. Wird nie langweilig. Es ist immer mehr, als man mit menschlicher Kraft schaffen kann. Aber es ist dieser Jesus, der gesandt ist, um die Verlorenen zu retten. Ich könnte jetzt so weitermachen. Ich spare mir das. Ich gebe nur noch einen einzigen Tipp. Kann man zum selber lesen. 2. Korinther 11 und 12. Das bedeutet, das ist das nämlich, wo uns berichtet wird, was dem Apostel Paulus widerfährt. Ich sage nur ein einziges aus Kapitel 12, nur diesen einen Abschnitt. 2. Korinther. Abvers 2. Ich kenne einen Menschen in Christus, vor 14 Jahren ist er im Leib gewesen, ich weiß es nicht. Oder ist er aus dem Leib gewesen, ich weiß es nicht. Gott weiß es. Da wurde derselbe entrückt bis in den dritten Himmel. Und ich kenne denselben Menschen. Ob er im Leib oder außer dem Leib gewesen ist, weiß ich nicht. Gott weiß es. Der wurde entrückt in das Paradies und hörte unaussprechliche Worte, die kein Mensch sagen kann. Für den selben will ich mich rühmen. Für mich selbst aber will ich mich nicht rühmen. Er schreibt dort seine eigene Erfahrung. Die war 14 Jahre her. Ich beschreibe ja auch manche Erfahrungen, die sind jetzt 12 Jahre her. Auch ich kenne das. Ob im Leib, aus dem Leib. Ich habe diese Erfahrung des Todes gemacht. Ich habe die Erfahrung der Begegnung mit Engeln gemacht. Dessen will ich mich rühmen. Nicht als meiner Verdienste, sondern als dessen, als der Herausforderungen, die Gott uns stellt. Die können wir uns nicht aussuchen. Die können wir uns nicht mal vorstellen. Da müssen wir nicht damit rechnen, weil der eine das hat, muss ich dasselbe machen. Aber wir können damit rechnen, dass Gott uns in Herausforderungen stellt, sei es die von Abraham, sei es die von Mose, sei es die von Jesus selber, sei es die von Paulus oder sei es eine ganz ordinäre für uns, die alles das sprengt, was man sich als Lebensplan zurechtgelegt hat. Und da, Freunde, möchte ich jeden Einzelnen gut machen, dass ihr das erwartet, ob in dieser Woche oder in der Zukunft oder ob sich das eine oder andere schon in der Vergangenheit begeben hat und es ist euch noch gar nicht mehr bewusst geworden. Das sind Gottes Hand. Aber dass wir uns bewusst auf Herausforderungen einlassen, die nicht zu den normalen Lebensabläufen dazu gehören.